HR-Info. Redezeit.
In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch gemäß § 218 immer noch ein Straftatbestand und bleibt nur unter Auflagen straffrei. Eine Expertenkommission der Bundesregierung empfiehlt jetzt, Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft zu legalisieren. Nur wenige gesellschaftliche Themen polarisieren so wie diese. Die Diskussion wird oft hart geführt, meist emotional und manchmal auch unerbittlich. Da geht es um die Selbstbestimmung, um den Körper von Frauen, um die Frage, ab wann ein menschliches Leben als solches anerkannt wird und welche Rechte ihm zustehen. Und es ist unser Thema heute Abend. Damit willkommen zu dieser Redezeit. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend zusammen. Es ist vor allem Ihre Redezeit, deswegen das Wichtigste vorab, die Telefonnummer, um uns hier zu erreichen. Das ist die 08000441777 oder Sie mailen uns sehr gerne online auf ndr.de/redezeit ins Studio. Dann rufen wir Sie gerne auch zurück oder ich kann Ihre Nachricht hier vorlesen, ganz wie Sie mögen. Die einst gefundenen Kompromisse der letzten Jahrzehnte stehen in dieser Sache in Frage. Also wie denken Sie darüber? Der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch. Ein Eingriff in die Selbstbestimmung, der weg soll oder dringend notwendig ist. Bevor ich meine Gäste dazu hole, hier schon mal ein paar Stimmen aus Hannover.
Ich finde, die Frau muss das selbst bestimmen. Aber ich finde auch schon bis zur 12. Woche und danach muss man wirklich ein Beratungsgespräch haben. Weil das macht was mit den Frauen, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, also Beratung hemmt natürlich, aber vielleicht enthemmt es auch noch ein bisschen mehr, dass man sagt, ach, ist ja nicht so wichtig. Also Beratung halte ich schon noch für wichtig.
Nee, das sollte völlig straffrei sein. Egal, aus welchem Grund man abtreiben möchte, das ist die Entscheidung der Frauen. Da hat keiner reinzusprechen.
Ja, ich glaube, dass es schon auch notwendig ist, dass Frauen die Freiheit gegeben wird, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Braucht natürlich eine ärztliche Untersuchung vorher und auch sicherlich auch sehr viele ethische Gründe, die man da vorher abwägen muss. Aber ansonsten bin ich dafür.
Es gehört vielleicht schon ins Gesetz, aber das sollte jeder für sich entscheiden und dann mit dem Arzt besprechen.
Ich finde die Strafbarkeit nicht mehr zeitgemäß. Wir haben ein gutes Vorbild. Sehen Sie, was in Frankreich passiert ist. Da haben wir das in der Verfassung jetzt verankert. Das sollte uns Vorbild sein und nicht der Blick nach hinten der ewig gestrigen.
Thomas Christes hat uns diese Stimmen eingeholt. Danke dafür. Ich bin wirklich gespannt auf unsere Diskussion. Wir haben tagsüber auch einige Mails bekommen. Daraus kann ich auch vorlesen, auch sehr persönliche Gedanken und Geschichten teilen. Da danke ich jetzt schon mal im Voraus für das Vertrauen, das Sie uns da entgegengebracht haben und auch für den Ton in der Debatte bis jetzt. 08000441777. Und damit gebe ich ab an unsere Gäste, die Sie auch im Videostream auf ndr.de/redezeit jetzt sehen können. Bei uns ist zum Beispiel heute Abend Thorsten Frei. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Zimmermann.
Sie sind ein bekannter Politiker, Sie sind Jurist, Sie sind katholisch, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Jetzt haben wir in der Umfrage ja gerade auch eine große Offenheit gehört, dem Thema gegenüber, dem Paragraph 218 abzuschaffen. Der Herr zum Schluss sprach da von dem Blick nach vorne statt dem nach hinten, dem ewig gestrigen. Trifft es das? Trifft es Sie, so das zu hören?
Nein, ich finde, das trifft es nicht. Denn was heißt denn in diesem Zusammenhang modern? Was heißt denn der Blick zurück oder der Blick nach vorne? Was ist denn das? Also wir erleben ja gerade auch in anderen Ländern sehr kontroverse Debatten zu diesem Thema. Und deswegen ist es für mich zunächst einmal eine ethische Frage, wo man auch unterschiedliche Positionen selbstverständlich miteinander diskutieren und auch respektieren muss. Und aus meiner Sicht geht es um zwei wesentliche Grundrechte. Es geht zum einen um das Selbstbestimmungsrecht der Frau, ganz ohne Frage. Aber es geht zum anderen eben auch darum, dass auch dem ungeborenen Leben Würde zukommt. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Entscheidungen, wie ich finde, sehr gut hergeleitet und auch eingeordnet. Und damit gelingt es auch, diese zwei wirklich sehr substanziellen Verfassungsrechte sozusagen gegeneinander abzuwägen. Ich finde, das ist sehr gut gelungen und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was daran ein Blick zurück wäre.
In Kommentaren der letzten Tage hieß es da zum Beispiel, dass Frauen es weder erlaubt wird, noch zugetraut wird, über den eigenen Körper zu entscheiden. Dass der Paragraph 218 und die Verankerung im Strafrecht eigentlich genauso abgeschafft werden soll wie die Beratungspflicht. Vielleicht nähern wir uns dem Thema einfach auch mal so. Was ist denn für Sie der Paragraph 218? Sie haben schon gesagt, es geht zumal ja auch darum, zwei wichtige Grundrechte zu schützen.
Ganz genau. Und das Bundesverfassungsgericht war seinerzeit der Auffassung, dass das nur dadurch geht, dass das ungeborene Leben dadurch geschützt wird, dass eben der Abbruch der Schwangerschaft auch als rechtswidrig gekennzeichnet wird. Wenn man jetzt das Untermaßverbot zugrunde legt, dann bedeutet das eben, dass in dem Gesetz, das Kerngesetz für rechtswidriges Verhalten ist, nämlich dem Strafgesetzbuch, das auch entsprechend geregelt wird. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass man das ungeborene Leben nicht unabhängig von der Mutter schützen kann. Das ist ja auch vollkommen klar. Deswegen muss auch eine zentrale Rolle spielen, wie die Situation der Mutter ist. Und weil Sie auch das Thema Beratungspflicht angesprochen haben, ich glaube schon, dass die allermeisten Mütter, die sich mit oder werdenden Mütter, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, dass die schon auch in einer persönlich sehr schwierigen Situation sind. Und da bin ich überzeugt, dass eine Beratungspflicht, deren Notwendigkeit man vielleicht auch nicht in jeder Lebenssituation selbst erkennen kann, dass es tatsächlich hilfreich ist. Und um am Ende eine Entscheidung zu treffen, mit der dann auch die Mutter sozusagen, die Frau, ja ein Leben lang leben muss. Und deswegen glaube ich, dass das ein guter Mittelweg ist. Es ist ein Kompromiss, das ist ja gar keine Frage. Das kann aber auch gar nicht anders sein, wenn es zwei miteinander konkurrierende Grundrechte gibt, die man eben auch nicht zu 100% zugunsten des einen Rechts auflösen kann.
Die CSU kritisiert ja den vorliegenden Vorschlag der Kommission, den die Bundesregierung sich eingeholt hatte, um den es heute Abend auch gehen wird. Die will jetzt in Ruhe darüber beraten. Das muss man auch vorweg sagen. Das ist erstmal nur ein Vorschlag einer Kommission gewesen. Die CSU warnt aber auch davor, eine befriedete Situation in der Gesellschaft zu gefährden. Warum Sie bis vor das Verfassungsgericht ziehen würden über all Ihre Argumente, lieber Thorsten Frei, werden wir sprechen in der kommenden anderthalb Stunden. Mir gegenüber, Sie haben schon die Praxis nämlich angesprochen, ist Doris Scharell. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gynäkologin seit 12 Jahren, auch zudem Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein. Wenn eine schwangere Frau zu Ihnen kommt in die Praxis, was ist so Ihr erster Satz, Ihre erste Begleitung?
Also die kommen mit ganz verschiedenen Vorstellungen auch in die Praxis. Viele haben schon auch einen Schwangerschaftstest zu Hause gemacht, waren auch schon in einer Beratungsstelle, wollen sich einfach die Sicherheit holen. Handelt es sich um eine Schwangerschaft, die in der Gebärmutter sitzt und über das Alter der Schwangerschaft, haben manchmal schon auch ganz klare Vorstellungen, wie es laufen soll. Also sitzen da und sagen, okay, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch. Begründen brauchen sie das ja nicht. Da ist ja eben die Selbstbestimmung der Frau schon so weit fortgeschritten, dass also wenn irgendwie Beratung erfolgt, dann auch ergebnisoffen erfolgt. Aber die meisten kommen wirklich auch bei Frauen, die lange schon Kinderwunschtherapie hatten, mit einem Ambivalenzgefühl. Da ist die Unsicherheit, die körperlichen Veränderungen spielen eine Rolle. Das Emotionale spielt auch eine Rolle. Die befinden sich wirklich in einer Konfliktsituation. Und da kann man nur irgendwo das Angebot machen, egal wie du dich entscheidest. Wir unterstützen dich. Und das kann manchmal mit einem Gespräch schon geklärt werden, aber manchmal ist es eben halt so, dass auch die Frauen dann mehrfach kommen, um dann irgendwo für sich irgendwo eine klare Entscheidung zu fällen. Und ich finde jetzt also diese Regelung, die geplante, bis zur 12. Woche ohne irgendeine Beratung und ohne irgendwelche Unterstützung, das finde ich schon nicht mehr positiv für die Frauen. Gerade dann brauchen sie diese Unterstützung und können dann also wirklich auch, wenn sie zurückblicken, und da ist der Blick zurück nach 4, 5 Jahren dann schon auch mal wichtig, dass sie dann sagen, okay, ich hatte alle Möglichkeiten und der Betreuung und der medizinischen Versorgung, der qualifizierten medizinischen Versorgung und kann also dann auch einem neuen Kinderwunsch oder einer neuen Schwangerschaft auch entgegensehen.
Und ich habe Herrn Freier auch gefragt, was ist denn für Sie Paragraph 218? Also wichtig oder Murks, Kompromiss, überholt, verbesserungswürdig? Was würden Sie für ein Etikett dran kriegen?
Also das Letzte, erstmal verbesserungswürdig. Es ist ein juristisches Deutsch, da kommen wir nicht drum herum. Es erschreckt erstmal alle, es erschreckt die, die eigentlich damit zu tun haben. Die betroffenen Frauen und auch die Ärzte, die jetzt einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Die fühlen sich natürlich durch dieses rechtswidrig erstmal total abgeschreckt und versuchen dann auch, Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden. Aber wenn man mal den ganzen Paragraphen 218 auch durchliest mit allen Unterparagraphen, dann ist es ein Ja-Aber. Ja, es ist erstmal rechtswidrig und das grenzt ja keine Zeiten auch dann ein. Aber dann wird es aufgelöst und dann heißt es eben, dass es eine Beratung gibt, die ergebnisoffen ist, dass es eben eine medizinische Versorgung von einem Facharzt gibt und rundum Betreuung. Ja, und diese Qualität, wenn wir jetzt den Paragraphen 218 ersatzlos streichen, die nehmen wir uns in dem Moment dann auch. Der ist verbesserungswürdig, redaktionell und auch noch in den einzelnen Inhalten.
Sagt die Gynäkologin bei uns in der Runde. Und ich hole noch unseren dritten Gast dazu, nämlich Professor Dr. Stefan Augsberg, Rechtswissenschaftler an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Zimmermann.
Leider zugeschaltet, weil sonst auch gerne mal in Hamburg. Wir haben gerade gesagt, es ist ein Paragraph, der es definitiv in sich hat, auch Angst zu machen. Was ist für Sie der 218?
Das ist natürlich ein Ausdruck eines politischen und letztlich auch juristischen Kompromisses. Wie Herr Freier zu Recht gesagt hat, gab es zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in dem Kontext. Die erste Entscheidung hat dem Gesetzgeber aufgegeben, ein stärkeres Schutzkonzept zu etablieren. Mit der zweiten Entscheidung wurde das modifizierte Schutzkonzept, was wir also jetzt in den 218 fortfolgenden sehen, dann akzeptiert. Und insofern ist das eine natürlich in sich immer auch so ein bisschen instabile und sicherlich auch komplexe und, wie Frau Scharell eben zu Recht gesagt hat, auch nicht ganz einfach zu verstehende Materie. Aber das ist wahrscheinlich bei einer solchen doch sehr, sehr schwierigen Abwägungslage auch kaum anders zu machen. Also einfache Lösungen für schwierige Probleme sind meistens keine Lösungen. Und so in die Richtung würde ich auch die Entkriminalisierungsvorstellung irgendwie letztlich als Unterkomplex zurückweisen. Der 218 und die damit verbundenen Probleme sind hinlänglich bekannt. Aber es ist gleichzeitig eine Regelung, die einen Mittelweg findet zwischen dem intendierten Schutz. Und insoweit ist das mit der Rechtswidrigkeit auch nicht ganz irrelevant, sondern es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier ein ganz wesentliches Schutzgut beeinträchtigt wird, wenn eine Abtreibung vorgenommen wird, nämlich ein werdendes Leben wird zerstört. Ob das dann ein Mensch ist, darüber kann man sich streiten. Aber es ist natürlich auch Ausdruck einer doch bestehenden Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Frau, weil wir uns als Staat, als Gesellschaft doch nicht anmaßen, dann dieses Rechtsgut des werdenden Lebens so hoch zu hängen, dass die Entscheidung der Frau jetzt völlig dahinter zurücktritt. Das ist ein Ausgleichsmechanismus, der das vielleicht noch als letztes in der Vergangenheit relativ befriedend gewirkt hat. Also eine Polarisierung, wie wir sie in den USA oder andernorts erleben, haben wir gerade nicht. Ich glaube, das ist auch Ausdruck dieser rechtlichen Regelung.
Ist auch eine ganz spannende Frage, die ja auch von seitens der CSU auch so gestellt wird, warum man das jetzt in eine durchaus befriedete Situation nach Jahrzehnten noch mal reinbringt. Ich würde eine Mail schon mal dazu holen, bevor wir auch die erste Hörerin gleich haben. Eine Mail von Wolfgang Kummer aus Bentwisch, das ist im Kreis Rostock, und er schreibt, der Paragraph 218 ist eine Gesetzgebung aus alten Zeiten. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau wird schon seit Jahrhunderten mit Füßen getreten. Es wird Zeit, dass wir in einer modernen Welt auch moderne Denkweisen endlich haben und dass sie Einzug halten. Herr Augsberg, aus alten Zeiten, das muss man ja auch sagen, es gab natürlich Reformen, es gab 1992 einen großen Anlauf des Gesetzgebers, aber er kommt aus der Reichsgründungszeit, 1871. Ist denn das dann dadurch ein Stückwerk geworden, der auf der einen Seite was verbietet, dann aber gravierende Ausnahmen macht? Ist es gutes Stückwerk? Ist es paradox? Wie würden Sie uns das nochmal so als Laien erklären?
Es ist der Versuch, das hat Herr Frey, finde ich, ja schön schon eingeführt, dass zwei miteinander in Konflikt stehende und innerhalb eines Körpers, im Körper der schwangeren Frau miteinander in Konflikt stehende Grundrechte in Einklang gebracht werden sollen oder eine Lösung gefunden werden soll, die dazu führt, dass möglichst wenig Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, weil wir als Staat uns in der Pflicht sehen, das Leben auch in diesem Frühstadium zu schützen und andererseits durchaus anzuerkennen, dass natürlich niemand so gut über diese Schwangerschaft entscheiden kann wie die schwangere Frau selbst. Und diese Idee der absoluten Selbstbestimmung, die bei dem Hörer in der Mail jetzt anklingt, die ist natürlich tatsächlich irgendwie modern. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich entscheide alles ganz allein, entscheide ganz radikal auch über, das ist dann die Donald-Trump-Variante, was denn Wahrheit ist. Alle, die das nicht so sehen wie ich, die haben alternative Fakten oder Fake News. Aber ist das wirklich richtig? Können wir so eine absolut gesetzte, von der Gesellschaft, von der Umgebung, von der Umwelt gelöste Selbstbestimmung akzeptieren? Ist das nicht auch eine Illusion zu meinen, dass da wirklich ganz frei und unbeeinflusst entschieden wird?
Sagt Professor Stefan Augsberg, Rechtswissenschaftler an der Universität Gießen und Mitglied im Ethikrat. Und wir haben uns diese Zeit mal anfangs die Sendung genommen, um einfach nochmal klarzustellen, wie komplex das ist und dass man, wenn man online zu einer Umfrage gerade gefragt wird, bist du dafür, dass der 218 weggeht oder dass er bestehen bleibt, dass manchmal zwischen Schwarz und Weiß in solchen komplexen moralischen, gesellschaftlichen Fragen dann doch ein paar mehr Zeilen nötig sind. Katrin Tangermann aus Norderstedt ist die Erste, die uns anruft unter der 08000 44 1777. Sie haben sich die Pole Position gesichert. Guten Abend, Frau Tangermann, hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Würden Sie sagen, unsere Fragestellung ist Eingriff in die Selbstbestimmung oder dringend notwendig? Mit einer Antwort dringend notwendig?
Ich finde erstmal, es ist kein Eindringen in die Selbstbestimmung, weil ich kann ja immer noch selbst bestimmen, was ich möchte. Aber ich habe die Möglichkeit, mich beraten zu lassen. Und so wie ich das sehe, junge Menschen, es kann passieren, man wird schwanger, die stehen vor einer Katastrophe, die haben keinen, den sie ansprechen können. Wie geht das überhaupt? Finde ich diese Beratungsstellen ganz wichtig. Was ich ganz furchtbar finde, ist, dass gesagt wird, ja, wir haben keine Fachkräfte. Wir haben, da wird gesagt, wir haben nicht genug Fachkräfte. So, ja, bitte, dann sorgt für Fachkräfte, weil Menschen brauchen Hilfe. Das ist ein tiefer Eingriff, so eine Entscheidung. Das ist ein körperlicher Eingriff, solche Entscheidungen. Da brauche ich solche Beratungsstellen. Ich finde das notwendig. Ja, ich finde den Paragraphen notwendig.
Dann gebe ich mal diesen Gedanken, Frau Tangermann, gerne an Frau Scharell weiter, die als Gynäkologin auch in Schleswig-Holstein ja tätig ist. Ist es mittlerweile ein Thema, dass die Beratungsstellen weniger werden, Fachkräftemangel auch hier ein Thema wird, dass man sich ganz schön mühen und strecken muss, um diese wichtigen Gespräche und ja auch zu erbringenden Gespräche geführt werden können?
Also nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz sorgt das Land ja für ausreichend Beratungsstellen, also Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Und die Frauen, die eine Beratung benötigen, die bekommen eine Beratung.
Es reicht aus?
Ja. Das reicht in jedem Fall auch aus. Und die bekommen ja auch ihre Gelder jetzt dann vom Land dafür. Und es ist nicht so, dass jetzt eine Frau aufgrund einer fehlenden Beratung einen Schwangerschaftsabbruch nicht durchführen lassen kann. Ne? Das ist, man muss natürlich so bedenken, das ist eine Planung notwendig. Und die Planung gibt man auch eben schon auch in der Arztpraxis vor, worum man sich kümmern muss, um welche Termine und welche Laboruntersuchungen und Vorstellungen noch für eine Kostenübernahme und. Ne? Das ist schon auch irgendwo neben diesem Schreck, ich bin jetzt schwanger und eigentlich will ich das alles gar nicht und so weiter, dann noch wieder ganz klug zu denken und einen Laufzettel abzuarbeiten mit den verschiedenen Positionen. Aber die niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzte in Schleswig-Holstein, die geben regelhaft Hilfestellungen. Und wir sind alle in Kontakt auch mit unseren regionalen Beratungsstellen, sodass wir auch wissen, wo sie hingehen können, beziehungsweise auch wo eben dann Einrichtungen sind, wo sie die Schwangerschaft dann abbrechen können.
Also das haben jetzt auch alle drei gesagt, dass diese Begleitung ein ganz wichtiger Bestandteil ist, gerade in den ersten Wochen der Schwangerschaft, egal wie die Entscheidung dann ausfällt. Wir sprechen heute über den Paragraph 218, werden uns auch gleich die Empfehlung der Kommission noch näher ansehen, auch dann mal gucken, wie da in der Politik darauf reagiert werden möchte von Seiten der Opposition. Da haben wir ja heute von der CSU auch Thorsten Frei bei uns. 08000 44 1777 ist unsere Telefonnummer und ich hole noch Peter Henning aus Hamburg kurz dazu.
Hallo.
Guten Abend, Henning.
Hallo, Frau Zimmermann.
Wie sehen Sie das denn? Wir haben Fragen ganz offen mal 218, etwas, was überholt werden müsste, was ja auch viele einfach zur Disposition stellen, gerade in der Diskussion, oder etwas, an dem man festhalten sollte.
Nein, also man sollte auf keinen Fall dran festhalten. Und ich fand die Argumentation von Herrn Angermann gerade mit dem Herrn Trump doch sehr daneben, weil ich mache mir die Welt so, wie sie gefällt. Wenn eine Frau die Entscheidung einer Abtreibung trifft, dann macht sie das nicht mal eben so. Das ist ja wirklich eine grundlegende Sache. Das hat sie sich mit Sicherheit lange überlegt. Da gibt es bestimmt vorher Vorgeschichten. Und deshalb finde ich es irgendwie unmöglich, dass wir uns das Recht rausnehmen, über den Körper von Frauen zu bestimmen. Gerade meistens sind es ja Männer, die das irgendwie bestimmen in den politischen Gremien. Und das ist ja schon eine sehr, sehr alte Diskussion. Deswegen finde ich schon, dass die Frau selbst entscheiden sollte, wann sie das tut. Die Beratung finde ich super. Das finde ich gut, dass sowas sein kann.
Könnte man das weglassen, wenn man es nämlich komplett legalisiert, könnte man auch sagen, du, die ersten 12 Wochen kannst du erstmal schalten und walten, musst halt gucken, dass du eine Arztpraxis hast, die die medikamentöse Unterstützung liefert.
Nein, ich würde schon, also eine Beratung finde ich schon gut, weil es gibt mit Sicherheit auch Sachen, wo vielleicht ein Abbruch nicht unbedingt zwingend notwendig wäre, wenn man den jungen Leuten, die es dann vielleicht sind, mal alle Möglichkeiten aufzählt. Aber das sind ja, glaube ich, die wenigsten, bei denen das passiert. Ne? Ich denke nur an Vergewaltigung oder Trisomie 21 und was es alles gibt. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, warum Frauen abtreiben wollen. Und das ist ja nicht leicht für die Frau. Das machen die ja nicht einfach mal so. Ne? Die Welt denkt immer, ja, die treiben alle ab und dann kriegen sie das nächste Kind, dann treiben sie wieder eins ab. So ist es doch nicht. Das ist eine große, schwerwiegende Entscheidung für die Frauen und wir maßen uns an, den Frauen das zu verbieten. Und das finde ich nicht richtig.
Vielen Dank erstmal, Henning. Einen schönen Gruß nach Hamburg. Herr Frei, Thorsten Frei ist bei uns, der von der CSU, der parlamentarische Geschäftsführer aktuell ist und auch im Bundestag sitzt. Das ist ja eigentlich ziemlich schwer zu durchdringen mit einer ruhigen politischen Debatte, wie Sie es gesagt haben. Im Grunde ist es eine ganz wichtige Diskussion, die wir hier gerade führen müssen, aber es kommt auch als eine zu große Einschränkung im persönlichen Bereich an. Wie Herr Henning sagt, das hat niemand in den ersten Wochen, einem da erstmal so reinzureden.
Also zunächst einmal, CDU und CSU sind in der gemeinsamen Bundestagsfraktion da im Grunde genommen der gleichen Meinung. Das haben wir in vergangenen Debatten auch gezeigt. Es geht auch nicht ums Reinreden, sondern es geht schlicht darum, dass wir neben dem Selbstbestimmungsrecht der Frau eben auch ein eigenes Recht des ungeborenen Kindes haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht sehr klar formuliert. Auch dem ungeborenen Kind kommt Würde zu, und zwar Menschenwürde. Und der Gesetzgeber hat jetzt die Aufgabe, diese zwei Rechte gegeneinander abzuwägen. Und deswegen, auch der Herr Henning hat ja gesagt, Menschen seien in einer schwierigen Lage. Im Übrigen ist es nicht so, dass hauptsächlich Schwangerschaftsabbrüche aufgrund von Vergewaltigungen oder dergleichen vorgenommen werden, sondern überwiegend sind es Entscheidungen von Schwangeren, die unabhängig davon sind. Auch bei medizinischer Indikation oder dergleichen mehr ist ja ein Schwangerschaftsabbruch möglich, auch jenseits der Regelung im Paragraphen 218 StGB. Und deswegen ist es, glaube ich, so entscheidend, dass man auch diese Beratung hat, dass man die Beratungspflicht hat und dass es auch einen gewissen Zeitraum geben muss zwischen Beratung und dem medizinischen Eingriff, damit man tatsächlich zumindest mal das, was man von außen tun kann, da muss man ja ganz realistisch sein, am Ende entscheidet die Schwangere. Aber dass man jedenfalls die Voraussetzungen dafür schaffen kann, dass die Schwangere eine Entscheidung treffen kann, die verantwortbar ist, und zwar nicht nur in dem Moment, sondern auch für den Rest ihres Lebens, wo sie auch damit leben muss, dass hier Leben beendet wird. Denn das muss man einfach so klar sagen. Es geht nicht um einen Zellhaufen, der da sozusagen im weiteren Wachstum gestoppt wird, sondern es geht um menschliches Leben. Und deshalb ist es so notwendig, dass man da so sorgfältig damit umgeht. Und wir haben eine Regelung in Deutschland, von der ich finde, dass sie die Frauen nicht bevormundet, sondern dass sie im Gegensatz hilfreich ist, sie in dieser schwierigen Situation, in die zugegebenermaßen Männer nicht kommen können, sie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.
Da wird es gleich spannend, auch nochmal drauf zu gucken, dass die Kommission ja sagt, dass die momentane Regelung im Strafgesetzbuch im aktuellen einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht standhalten würde. Und dann stellt sich wiederum die Frage, in welchen Sphären der Gerichtsstreitereien man sich dann irgendwann verliert. Herr Augsburg ist ja auch noch bei uns. Er ist Rechtswissenschaftler, kann uns also auch diese Einschätzung der Kommission vielleicht noch ein bisschen verdeutlichen. Wir werden alle meine Gäste kurz nach 21 Uhr wiederhören. Doris Schabell ist bei uns, Gynäkologin und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein. Thorsten Frey haben Sie gerade gehört, den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Herr Frey, ich habe das durchaus notiert, dass Sie auch nicht nur für die CSU, sondern für die CDU quasi mitsprechen können in dieser Sache. Und Dr. Steffen Augsburg, er ist Rechtswissenschaftler an der Uni Gießen, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wer noch fehlt, sind Sie in der kommenden Stunde. Wir reden weiter hier bei NDR Info und fragen heute Paragraph 218, Eingriff in die Selbstbestimmung oder, und das haben wir jetzt auch von unseren Gästen gehört, dringend notwendig, eben weil es so ein heikles Gut ist. 0800 44 17 77. Rufen Sie gerne an, seien Sie dabei gleich nach diesen Nachrichten.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben auf einem Gipfel in Brüssel über Möglichkeiten beraten, die Wirtschaft zu stärken. Ziel ist, europäische Firmen international wettbewerbsfähiger zu machen. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Dass die 27 um Stunden überzogen haben, zeigt, wie schwer sie sich damit tun, Vorschriften anzugleichen oder abzubauen, um mehr Wirtschaftswachstum zu erreichen. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben die EU-Kommission beauftragt, dazu konkrete Vorschläge zu machen, etwa um das Insolvenzrecht zu harmonisieren oder die Aufsicht über den Kapitalmarkt zu stärken. Der Gipfel hat außerdem neue Sanktionen gegen den Iran vereinbart. Die sollen besonders Unternehmen treffen, die an der Herstellung von Drohnen und Raketen beteiligt sind.
Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler Pföhler muss sich für sein Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 nicht vor Gericht verantworten. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen gegen den CDU-Politiker ein. Aus Koblenz Konstantin Plecking.
Rechtsanwälte von mehr als 15 Hinterbliebenen der Flutkatastrophe an der Ahr haben sich sehr kritisch zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens geäußert. Das Verfahren gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler hätte nicht eingestellt werden dürfen. Der Verteidiger von Ex-Landrat Pföhler, Olaf Langhanki, sagte stattdessen, dass das Ergebnis der Ermittlungen bestätige, was von Anfang an klar gewesen sei, dass Landrat Pföhler keine Fehler gemacht habe. Aus seiner Sicht habe niemand diese Flutkatastrophe an der Ahr vorhersehen können.
Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Spionen für Russland in Bayreuth hat Moskau die Vorwürfe als absurd und lächerlich kritisiert. Dem russischen Botschafter in Berlin seien bei seiner Einbestellung im Auswärtigen Amt keine Beweise vorgelegt worden, erklärte die russische Botschaft. Einer der beiden festgenommenen Männer soll Sprengstoff und Brandanschläge auf Militäreinrichtungen geplant haben. Nach dem iranischen Angriff auf Israel haben die USA und Großbritannien Sanktionen gegen Teheran verhängt. Präsident Biden teilte mit, Ziel sei es, den wirtschaftlichen Druck auf die Islamische Republik zu erhöhen. Die US-Sanktionen zielen auf das iranische Drohnenprogramm und auf Automobilhersteller. Betroffen ist auch die Stahlindustrie. Großbritannien verhängte Einreiseverbote und fror Vermögen von Personen und iranischen Organisationen ein. Nach dem Großbrand in der historischen Börse in Kopenhagen ist ein Teil des Gebäudes eingestürzt. Die Wände der ausgebrannten Hälfte seien trotz Stabilisierung zusammengebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte sind weiter vor Ort, um letzte Glutnester zu löschen. Der Brand in dem 400 Jahre alten Gebäude war am Dienstag ausgebrochen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht einzelne Schauer, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen dichte Wolken, häufig Schauer 7 bis 11 Grad. Und am Sonnabend heiter bis wolkig, gebietsweise Schauer bei 7 bis 11 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Braucht Deutschland noch den Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs, der einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt? Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat ja jetzt Vorschläge für eine Reform der Abtreibung vorgelegt. Und genau darüber reden wir heute Abend. Einen schönen guten Abend und willkommen zurück hier in der Redezeit. Ich bin Nina Zimmermann und es ist Ihre Redezeit, also diskutieren Sie gerne mit. Stellen Sie Ihre Fragen, teilen Sie Ihre Meinung unter der 08000 44 1777, oder Sie können uns auch mailen online auf ndr.de/redezeit. Da sind auch einige reingekommen, die wir gleich nochmal mit reinnehmen können hier in die Sendung. Und da sehen Sie auch übrigens den Videostream zu unserer Sendung und dann sehen Sie auch meine Gäste. Mir gegenüber Doris Scharell, Gynäkologin und nebenbei dann auch irgendwann reingewachsen in diese Position seit 12 Jahren Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein. Zugeschaltet ist Thorsten Frey, Politiker, selbst auch Jurist in einem ersten Leben, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Professor Dr. Steffen Augsberg, Rechtswissenschaftler an der Justus-Liebig-Uni in Gießen, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Eine Frage hätte ich noch aus der vergangenen halben Stunde, weil Herr Frey ja auch sagte, im Paragraph 218 ist ja auch quasi der Schutz des ungeborenen Kindes quasi mitgeregelt. Jetzt formuliere ich es schon mal so. De facto regelt das aber erstmal, was mit der Frau passiert im 218 und was mit den Ärzten zum Beispiel ist. Oder, Herr Augsberg?
Naja, also das ist so ein bisschen die Logik dessen zu sagen, bei den sonstigen Tötungsdelikten ist natürlich auch immer das Opfer mitgedacht. Also wenn wir die Schutzperspektive einnehmen, ist ganz klar das ungeborene Leben gemeint an der Stelle. Dass die Täterperspektive, wenn man das in dem Kontext für angemessen betrachtet, ist dann natürlich die Mutter und der entsprechende Schwangerschaftsabbruch durchführende Arzt. Aber und die werden insoweit angesprochen, denen wird das verboten. Aber die Intention des Gesetzgebers ist natürlich eindeutig, und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht ja nicht nur akzeptiert, sondern als verpflichtend vorgegeben hat, dass das ungeborene Leben zu schützen ist. Und dem dient diese Norm.
Das vielleicht nochmal als Klarzurren. Wir haben heute übrigens auch bei NDR Info in unserem WhatsApp-Kanal eine Umfrage gemacht. Da bekommen Sie immer morgens Tages- und Nachrichtenzusammenfassung, was heute wichtig ist. Und hier und da können Sie auch gerne an Umfragen teilnehmen. Und da haben heute gut 1000 Menschen mitgemacht im Laufe des Nachmittages. Die Fragestellung da war, sollte ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen legal sein? Und im jeweils wirklich zweistelligen Bereich haben die Leute geantwortet, ich bin unentschlossen, oder nein, es sollte illegal, aber straffrei bleiben, also wie jetzt. Oder es sollte vielleicht gänzlich unter Strafe gestellt werden. Ganz wenige Antworten, eben die sagten, ein Abbruch soll generell verboten werden. Und dann kommt der andere, die große Menge, über 1000 Antworten, die sagen, das ist längst überfällig, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen zu legalisieren. Lässt Sie sowas aufhorchen, Herr Frey, wenn sich dann doch, und wenn es eher in der Überschrift lang gehangelt, so klare Mehrheiten sich zeigen?
Ja, also ich glaube, ein Politiker in der Demokratie ist immer gut beraten, sich auch an dem zu orientieren, was die Bürgerinnen und Bürger für richtig und notwendig halten. Das ist ja gar keine Frage. Für alles, was man politisch tut, wird man am Ende immer Akzeptanz finden müssen. Aber wir sprechen hier natürlich auch über eine zutiefst ethische Frage, und die kann man nicht danach ausrichten, ob eine Beurteilung jetzt die eigenen Wahlaussichten verbessert oder verschlechtert. Und es ist natürlich auch ganz entscheidend, wie man die Frage stellt, wie man sie einordnet. Sie haben ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung, also die sie tragenden Parteien und Fraktionen, hier eine Expertenkommission zusammengestellt haben. Das sorgt ja nicht automatisch dafür, dass dann sozusagen auch alle Perspektiven mit umfasst werden. Aus meiner Sicht ist es eben so, ich teile da auch persönlich die Einschätzung, die das Bundesverfassungsgericht in seinem letzten Urteil getroffen hat, dass es sich hier um Leben handelt. Und zwar ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Und wenn man dieser Auffassung ist, dann ist eben auch ab der Nidation von Leben zu sprechen. Und deswegen fällt es mir schon schwer, auch wenn ich diesen 600 Seiten schweren Bericht kursorisch durchsehe, fällt es mir einfach schwer, wie man begründen will, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dieses Leben dann anders geschützt wird als zu einem früheren Zeitpunkt. Das muss man ja dann tun. Man muss ja dann begründen, warum man zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommt. Das fehlt in dieser Debatte. Und deswegen glaube ich, man darf es sich hier auch nicht zu leicht machen, sondern man muss sich schon sehr ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen. Und ich kenne das aus anderen Bereichen. Wenn es um den Lebensschutz geht, ist natürlich die schwierigste Frage, wann beginnt Leben und wann endet Leben? Und das ist eine Frage, die ist höchst persönlich, die ist ethisch aufgeladen. Das hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern ich glaube, man muss einfach anerkennen, wir befinden uns in dem Bereich, der für Menschen am schwierigsten zu beantworten ist.
Und deswegen sind solche Parlamentsabstimmungen dann meistens auch dem Gewissen freigegeben. Wir werden uns, ich verspreche das nicht umsonst, diese Expertenkommissionsempfehlung nochmal anschauen gleich und auch, warum eigentlich der Ethikrat das nicht empfohlen hat. Da können wir gleich drauf gehen. Aber vorher kommt Jutta Kodinski dran. Sie hat angerufen, das ist nämlich die Redezeit, in der Sie mitmachen können, unter der 08000441777. Guten Abend, Frau Kodinski.
Ja, guten Abend.
Wir fragen ja erstmal so grundsätzlich, soll der Paragraph beibehalten werden oder ist es eine Novelle nötig, dass wir irgendwie als Gesellschaft nochmal neu darüber denken? Wie denken Sie?
Also ich denke, wir sollten als Gesellschaft endgültig mal dahin kommen, dass die Frauen selbst bestimmen können in den ersten 12 Monaten, ob sie eine Abtreibung machen wollen oder nicht. Ich habe das selbst durchgemacht, ich bin beraten worden, ich war bei der Ärztin. Das ist ja alles da. Von daher fällt das ja nicht weg, wenn die ersten 12 Wochen freigegeben sind. Ich möchte aber noch auf was ganz anderes hinweisen.
Dann warten Sie, dann machen wir erstmal den einen Punkt, damit wir uns gegenseitig gut folgen können. Da hat nämlich Frau Scharell gerade schon tief durchgeatmet. Es schwingt aber in der Tat in den Mails schon mit, dass Frauen bevormundet werden, dadurch, dass ein Gesetzgeber ihnen für 12 Wochen sagt, du musst dich schon absprechen, du musst zu einer Beratung gehen und das durch eine Legalisierung wegfallen würde. Warum haben Sie gerade so tief durchgeatmet?
Weil die Beratung ist ja ergebnisoffen. Das heißt, es wird durch keine dieser Beratungen, nicht durch auch meine persönliche Einstellung, wird eine Frau irgendwie gehemmt werden. Wenn sie klar erklärt, sie möchte einen Schwangerschaftsabbruch haben, bekommt sie den. Also es wird jetzt nichts großartig geändert. Man nimmt vielleicht durch solche Regelungen den Schutz der Frau dann weg oder gibt dann den Abbruch auch in eine, sagen wir mal, minder qualifizierte Form. Denn wir haben ja hier in Deutschland, haben wir ja Gott sei Dank dann die Situation, dass es Fachärzte machen und dass die Einrichtung, in der es gemacht wird, auch wirklich von dem einzelnen Bundesland anerkannt werden muss und dass die Methoden auch vorgegeben werden.
Ne? Wir haben unsere drei Experten im Studio, unsere Gäste, und ich darf es mal ganz grob überschreiben, die schon sagen, dass die Regelung, wie wir sie momentan haben, so eine Art Goldstandard ist, der uns auch von Debatten wie in Polen, USA auch vielleicht wegträgt. Aber Frau Kodinski, das überzeugt Sie nicht?
Das überzeugt mich überhaupt nicht, denn ich kann mich ja Zwang hin, Zwang her. Ich kann mich ja beraten lassen. Es gibt ja genügend Pro Familia, es gibt kirchliche Beratungsstellen, die da Beratung machen können, wenn die Frau es denn will. Da fällt ja für sie nichts weg. Es ist aber so, dass noch was ganz anderes nämlich passiert durch diese Strafbewährung. Die Dame aus Schleswig-Holstein, die eben auch geredet hat, sagt ja, geht ja von dem aus, was in Schleswig-Holstein ist und vielleicht noch in Hamburg. Wir haben hier auch keine Probleme, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Aber gehen Sie doch mal nach Süddeutschland, gehen Sie mal in den Süden von Baden-Württemberg oder gehen Sie mal zu Herrn Frey nach Bayern. Da gibt es kaum Einrichtungen, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und das, mein Punkt in dem Zusammenhang ist einfach der, ich dachte immer, gesellschaftspolitisch sollten wir so weit vorangehen, dass alle Frauen in Deutschland gleiche Lebensbedingungen, und dazu gehört für mich auch die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft, haben. Und das ist einfach nicht gegeben. Wenn Sie sich die Kliniken angucken, wenn Sie sich die Verteilung in Deutschland angucken, dann ist es für viele Frauen sehr schwierig, da überhaupt eine Klinik zu finden. Und das ist in dieser ganzen Diskussion noch überhaupt nicht besprochen worden.
Aber sehr gut, dass Sie es mit reinbringen, Frau Koschinski. Grüße nach Hamburg. Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung, Herr Frey, auch einen Artikel aus, gehen Sie mal runter nach München, gelesen. Und da ging es um einen der Ärzte, die das für den Münchner Raum anbieten, der auch sagt, da in diesem Großraum, auch für Bayern hochgerechnet, er wird sagen, dass er so ein Drittel der ganzen Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Am Ende führt dieser Paragraph dann vielleicht doch dazu, dass de facto, so sagt es unsere Hörerin, die Versorgungslage für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch wollen, nicht gut ist.
Aber das ist doch, wenn ich das ist doch eigentlich nicht besonders plausibel. Nee. Das heißt ja,
dass... wenn Herr Frey freigibt, dann darf Herr Augsberg einmal vorlegen, bitteschön.
Vielleicht also kann ich als Nicht-Freier irgendwie da eine Lanze brechen.
Machen Sie.
Also ich bin auch kein Bayer. Ich komme aus dem südlichen Baden-Württemberg und möchte einfach nur sagen, ich glaube, dass es diese Kausalität nicht gibt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Versorgungslage der medizinischen Angebote etwas mit dem Gesetz zu tun hat. Also Ärztinnen und Ärzte sind vollkommen frei. Sie entscheiden selber, was sie tun, ob sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen oder nicht, wenn sie beispielsweise Gynäkologen sind. Und die Ärzte werden dazu nicht verpflichtet. Und jetzt darf man vielleicht auch davon ausgehen, dass es eine Reihe von Ärzten gibt, die diese Schwangerschaftsabbrüche nicht machen möchten. Und zwar aus ethischen Gründen, aus Gewissensgründen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine empirische Kenntnis darüber. Aber eines ist doch auch sehr klar, und das möchte ich auch der Frau Kordinski sagen, es geht hier nicht um das Kurieren einer Krankheit. Deswegen ist es die Entscheidung der Frau, aber es ist nicht die alleinige Entscheidung der Frau. Wir reden über menschliches Leben. Und der Embryo entwickelt sich nicht zum Mensch, sondern er entwickelt sich als Mensch. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied. Und wenn man das anerkennt, dann muss man jedenfalls sagen, man kann nicht so tun, als ob es hier um irgendeine Krankheit geht, irgendeine Fehlentwicklung, sondern es geht um menschliches Leben. Da brauchen Sie eine andere Abwägungsentscheidung als in jedem anderen Fall. Und diese Besonderheit muss man, glaube ich, anerkennen. Ich finde, die Frau Scharell hat es ja sehr gut dargestellt, wenn dann darüber beraten worden ist, und zwar ergebnisoffen. Und wenn die Schwangere zu der Entscheidung kommt, dass sie das Kind nicht austragen möchte, dann gibt es keinen Staat bei uns in Deutschland, der ihr das Gegenteil vorschreibt. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, ist es eine sehr wohl abgewogene Lösung, die wir da haben.
Wir hatten gerade unsere Hörerin aus Hamburg, die sagte, die bestehenden Rechtsbeschaffenheiten würden dazu führen, dass auch eine Versorgung von Frauen in dieser Lage nicht gerechtfertigt oder nicht gewährleistet ist, so ist richtig formuliert. Jetzt erstmal lasse ich noch Steffen Augsberg als Rechtswissenschaftler einmal beispringen, Richtung Süden.
Nein, ganz kurz, ich glaube nur, es ist unplausibel zu sagen, dass die Menschen in Bayern mehr Angst vor einer strafrechtlichen Verurteilung haben als in Hamburg. Mhm.
Okay.
Das ist eine bundesgesetzliche Norm, die gilt hier wie dort. Die Gründe liegen woanders. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es kriminalisiert ist und die Entkriminalisierung wäre dementsprechend dafür auch nicht die Lösung.
Kann denn, um es mal so aufzunehmen,
Frau Zimmermann.
Ja, machen Sie kurz den noch zu Ende?
Ja, wenn ich das nur sagen darf, also wenn Sie mal die Fälle anschauen, wer denn bestraft wird aufgrund von Paragraph 218, dann sind das minimale Fälle. Wir reden hier über Fälle, die Sie mit einer Hand abzählen können. Und wenn ich das richtig weiß, dann ist in der Vergangenheit jedenfalls nie eine Frau darunter gewesen, sondern es waren Männer, die sozusagen daran beteiligt waren. Also wir reden tatsächlich über ein Thema, wo man nicht davon sprechen kann, dass jemand kriminalisiert wird. Zur Kriminalisierung gehören nämlich drei Dinge, nämlich die Tatbestandsmäßigkeit, die Rechtswidrigkeit und am Ende auch die Schuldhaftigkeit. Und genau daran fehlt es in der Regel.
Ich füge hinzu, Thorsten Frey ist gelernter Jurist. Und ich möchte den Faden einmal nochmal zurück hier ins Studio zu Frau Scharell spannen, weil es geht ja vielleicht nicht nur um eine Strafe, die da auf dem Fuße folgt, sondern es geht ja auch darum, dass diese Gesetzesgrundlage mit der Ausgestaltung in den einzelnen Landesebenen es halt auch nicht jeder gynäkologischen Praxis möglich macht, einen Abbruch vorzunehmen. sei es ambulant, sei es als operativen Eingriff, sei es medikamentös. Vielleicht können Sie uns da einfach mal kurz den Grund reinziehen, warum das schon selektiv über die Städte, über die Landteile, Kreise verteilt ist.
Also erstmal die gesetzlichen Grundlagen, die bundesweit ja eine Rolle spielen, ist das Strafgesetzbuch und dann in die Versorgungsebene geht dann das 5. Sozialgesetzbuch, was den Krankenkassen dann sagt, das müssen wir bezahlen, wenn eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch macht. Und die Umsetzung in den Ländern, ist aber auch Bundesebene, ist das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Und das Schwangerschaftskonfliktgesetz sagt ja, jedes Land muss dafür sorgen, dass es ausreichend ambulant und stationäre Einrichtungen zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches auch dann gibt. Und des Weiteren für die Umsetzung gibt es noch dann die Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses für Empfängnisregelung und Schwangerschaftsabbruch, die dann genau auch regeln, die Kostenverteilung für Frau, für die Krankenkassen, Vorgehen im nicht rechtswidrigen beim rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch.
Es wird wenig dem Zufall überlassen.
Absolut. Und man hat natürlich Voraussetzungen, die für eine Einrichtung, für die Genehmigung einer Einrichtung auch dann erforderlich sind. Und das ist erstmal die Genehmigung für den Ultraschall und auch dann eben die Genehmigung für das ambulante Operieren.
Das macht nicht jeder.
Nee, das will dann auch nicht jeder. Und wenn wir jetzt meinetwegen 150 Praxen haben mit der Genehmigung ambulanten Operieren, dann ist es so, dass in Schleswig-Holstein von denen dann auch nur 77 Schwangerschaftsabbrüche machen. Ja, aber das ist so eine Hürde, die dann auch die Umsetzung für die durchführenden Ärzte einfach auch erschwert. Mhm. Ja, und wir haben jetzt einen Generationswechsel auch in den nächsten 5 Jahren. Und es ist abzusehen, dass dann die Praxen, die die Genehmigung hatten, ambulantes Operieren, auch dann ihre Tätigkeit beenden und dass die jungen Kolleginnen, die nachfolgen, das nicht unbedingt dann wieder erwerben. Also muss man schon jetzt daran denken, wie man eben halt auch einen Versorgungsanführungsstriche Notstand schon vorbeugt.
Also man kann aber auch festhalten, nur weil ein Gynäkologe, eine Gynäkologin das nicht durchführt, hat das nicht unbedingt mit einer moralischen Indikation zu tun, sondern manchmal ist es einfach auch im Workflow, auch mit dem Blick auf neue Generationen, dass es einfach nicht passt, dass man sich das nicht auch noch draufhilft als Aufwand.
Richtig. Denn gerade dann dieses ambulante Operieren heißt auch 24 Stunden Erreichbarkeit. Mhm. Und das ist für viele Familien dann einfach auch nicht mehr umsetzbar.
Die Redezeit läuft heute. Wir sprechen über den Paragraph 218. Die Bundesregierung hat ohne größere Not, so sagen Kritiker, ein Thema angeschoben, das aber den Ampelparteien anscheinend wichtig zu sein scheint, nämlich über den Paragraph 218 zu sprechen. Und wir fragen, ist das ein Eingriff in die Selbstbestimmung oder ist er notwendig, eben weil es so wichtige Rechtsgüter tangiert? 08000 441777. Und Charlotte Ast bei Braunschweig ist dran. Guten Abend, Frau Ast.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Sie haben eine spannende Doku zu dem Thema gesehen?
Es geht im Prinzip Komplettverbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Es gibt ja einige Länder, da ist das komplett verboten, egal unter welchen Umständen, egal ob Inzest zu einer Schwangerschaft geführt hat oder eine Vergewaltigung oder gesundheitliche Risiken oder was auch immer. Und es gibt einen Film, der spielt in El Salvador, die halt wirklich ein hartes Abtreibungsgesetz haben. Ich weiß immer nicht genau, es ist entweder Fly So Far oder So Fly Far, eins von beiden. In dem Falle ist die Hauptperson, um die sich diese Dokumentation auch dreht, die hat ihr Kind direkt nach der Entbindung verloren. Also die hatte medizinischen Notfall, hat Polizei gerufen. Die Polizei ist erst eine Stunde nach dieser Notfallabsetzung gekommen. Sie selber hat das Kind entbunden hinter Mülltonnen in einem Hinterhof. Es gibt dort nicht so etwas wie Mutterschutzgesetz. Das heißt, sie hat auch bis kurz vor der Gebindung gearbeitet. Und das Kind ist verstorben. Und sie ist dann beschuldigt worden, dass sie dieses Kind nicht gewollt und getötet hat. Mhm. Und ist quasi nach dieser traumatischen Erfahrung ins Gefängnis gekommen. Mhm. Und sie ist nicht die einzige Betroffene davon. Davon sind auch andere Frauen betroffen gewesen. In dieser Dokumentation ging es insgesamt um 17 Personen. Das waren Fehlgeburten. Es waren halt teilweise auch Totgeburten. Und das ist immer etwas, was mich selber so umtreibt. Ich habe selber vor 3 Jahren meine erste Tochter still entbunden. Also ich habe selber eine Totgeburt hinter mir. Meine erste Tochter ist gestorben, da war ich im 8. Monat schwanger. Und weiß halt dementsprechend auch, wie traumatisch so eine Erfahrung sein kann. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in so einem Land, also kurz bevor meine Tochter gestorben ist, wurde uns auch gesagt, sie hat eventuell Trisomie 21. Das heißt, die Überlegung dahinter, naja, vielleicht wollten sie kein behindertes Kind, ist ja relativ nah. Und meine Sorge ist halt, wenn man so etwas komplett kriminalisiert, dass einem dann genau so etwas halt passiert. Also ich tue mich selber mal sehr schwer damit zu sagen, Abtreibung pro oder contra. Finde es problematisch. In den USA ist es ja, glaube ich, mal bis zur 24. Woche auch erlaubt gewesen. Finde so einen späten Schwangerschaftsabbruch schon problematisch, weil man einfach schon sehr, sehr stark mit dem Kind ja auch irgendwo verbunden ist. Halte es persönlich auch für sinnvoll, eine Beratung zu machen und nicht einfach so zu sagen, passt gerade, also so lapidar zu sagen. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Frau tut, aber ich denke, eine Beratung ist auch wirklich sinnvoll, weil auch ein Schwangerschaftsabbruch durchaus traumatisch sein kann für eine Frau. Und man sollte das, glaube ich, nicht unterschätzen. Und darum ist es sinnvoll, dass es, glaube ich, gut aufgefangen wird, wenn man sich für diese Entscheidung, wenn man sich entschieden hat und wenn man auch vielleicht persönlich Probleme hat. Denn das kann ich mir auch wiederum vorstellen. Also das ist für mich als Frau, wenn ich sage, okay, es geht gerade nicht mit dem Kind, aus welchen Gründen auch immer, und ich treibe jetzt ab, dass man dann, wenn man dann hinterher wirklich in ein emotionales Loch reinfällt, ja noch weniger Verständnis vom Umfeld bekommt. Mhm. Und man ja sagt, naja, wieso, du wolltest es doch sowieso nicht, warum stellst du dich denn da so an? Also ich denke, das ist schon ein schwieriges Thema. Eine Beratung ist sinnvoll. Ein komplettes Abtreibungsverbot lehne ich unter anderem aus diesen Gründen auch ab.
Vielen Dank, Frau Ast, dass ja auch in Deutschland so erstmal nicht diskutiert wird. Aber ich danke Ihnen auch für diesen ganz persönlichen Einblick, der eben auch nochmal die Vielschichtigkeit von einem Schwangerschaftsabbruch zeigen kann oder wann man auch eine Ärztin, einen Arzt nochmal brauchen kann. Da ist jetzt ein Punkt gerade gewesen, den ich zu Herrn Augsberg gerne mitgeben würde, der im Deutschen Ethikrat Mitglied ist und der Rechtswissenschaftler ist. Es ist pro-Choice, pro-Life. Manchmal wird das so gegeneinander gestellt. Da haben Sie gesagt, das sind schiefe Einseitigkeiten, mit der wir uns eigentlich hier so populistisch auseinandersetzen. Wie meinen Sie das?
Es ist halt weder nur das eine noch das andere. Man kann nicht sagen, es geht auch nicht nur um Selbstbestimmung. Schon deshalb, weil das, was wir, also im Grunde genommen wird das, glaube ich, ganz deutlich daran, dass man sagt, selbstbestimmt bis zur 12. Woche. Das ist doch offensichtlich ein Widerspruch. Warum denn nicht selbstbestimmt in der 13., 14., 15. Woche?
Ja, warum nicht?
Also ist doch offensichtlich auch in den Reihen derjenigen, die jetzt eine Reform fordern, ein Bewusstsein dafür, dass es hier konkurrierende, miteinander in Konflikt stehende Rechte gibt. Und das Zweite, da bin ich, glaube ich, vorhin missverstanden worden. Ich meine ja nur, dass es eine solche absolute Selbstbestimmung nicht gibt. Die Hörerin sagte eben, aus welchen Gründen auch immer. Das muss man doch eigentlich genauer untersuchen. Da muss man doch fragen, wer steht denn eigentlich dahinter? Unter welchem Druck steht eine Schwangere vielleicht auch? Wie können wir sie als Gesellschaft auch unterstützen? Das ist aus meiner Sicht, ich bin weit davon entfernt, den 218 als Goldstandard zu sehen. Ich finde, es ist ein Skandalon unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr für Schwangere tun, um ihnen aus der Not zu helfen, anstatt dass wir ihnen nur mit Strafe drohen. Also wir müssten viel mehr unternehmen, damit Schwangerschaften angenommen werden können. Und es ist insoweit wirklich ein Armutszeugnis, dass wir in einer vergleichsweise reichen Gesellschaft uns nichts Besseres einfallen lassen, als nur zu sagen, wenn ihr das macht, dann werdet ihr irgendwie entsprechend bestraft. Aber ungeachtet dessen ist es eben auch zu schlicht zu sagen, es geht nur um den Körper der Schwangeren. In dem Körper der Schwangeren wächst ein menschliches Wesen heran. Die Formulierung von Herrn Frey, die Schöne, entwickelt sich als Mensch, nicht zum Menschen, ist nicht von ihm, sondern vom Bundesverfassungsgericht. Die sehen das so. Das ist ein ganz massives Argument gegen einen sogenannten abgestuften Lebensschutz, der am Ende ein abgestumpfter Lebensschutz ist und in den ersten 12 Wochen letztlich ein inexistenter Lebensschutz.
Dazu eine Mail von Luise Meyer aus Hamburg, die guten Tag in die Runde schreibt. Mich treibt herum, dass ungeliebte Kinder es ganz schön schwer in der Welt haben. Wer kümmert sich um die? Die psychologischen Kliniken sind überbelegt, Therapieplätze sind schwer zu bekommen und die Schulen. Ungeliebte Kinder brauchen sowieso viel Zuwendung und die Schulen und Kindergärten können das gar nicht mehr leisten. Wird denn auch an diese Auswirkungen gedacht? Und da schließt sich der Kreis, dass Sie sagen, Herr Augsberg, und ich würde den Ball in dem Fall mal wieder zu Herrn Frey rübergeben, dass im Grunde das Ihr politischer Ansatz ist, zu sagen, da muss die Grundvoraussetzung einfach besser stimmen. Also mal ganz über den Kamm geschoren.
Sie meinen mich?
Ja, frage gerne. Diesmal Sie.
Ja, gerne. Nein, ich kann im Grunde genommen da ansetzen, wo der Herr Augsberg aufgehört hat. Natürlich ist es eine gesellschaftliche Herausforderung, alles dafür zu tun, dass es nach Möglichkeit nicht zu Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Und deswegen ist es immer auch ein Gesamtkonzept. Es ist insbesondere auch das Beratungsangebot und die Beratungspflicht, die damit verbunden ist. Und wenn man jetzt mal in andere Länder schaut, es gibt ja durchaus Länder in Europa, die ein sehr viel laxeres Schwangerschaftsabbruchsrecht haben, wenn sie so wollen.
Es ist in Frankreich in der Verfassung jetzt sogar implementiert worden.
Genau, wenn Sie zum Beispiel Frankreich anschauen, in Deutschland werden jedes Jahr etwa 100.000 Schwangerschaften beendet. Zwischen 95 und 105.000, wenn man die letzten Jahre sich anschaut. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist die Abbruchquote in Frankreich etwa doppelt so hoch. Und wenn der Lebensschutz wichtig ist, und das würde ich genau so sagen, ein großes Ziel muss es sein, dass es möglichst nicht zum Schwangerschaftsabbruch kommt, dass die Schwangere möglichst nicht zu der Entscheidung kommt, dass sie die Schwangerschaft beenden will, dann ist es vielleicht schon ein Indiz dafür, ob die eine Rechtsgestaltung dieses Ziel besser erreichen kann als die andere oder eben nicht. Ich finde, das muss man einfach mit berücksichtigen. Und lassen Sie mich auch zum zweiten Aspekt vielleicht noch etwas sagen, nämlich die Frage, was steckt dahinter, dass man sozusagen sagt, in der einen Woche ist ein Schwangerschaftsabbruch ohne weiteres erlaubt und ab der nächsten Woche ist es nicht? Ich fand es sehr irritierend, das muss ich offen sagen, bei der Durchsicht dieser Expertenkommission oder deren Bericht, dass sie beispielsweise diese Grenze auch damit begründet haben, dass es um die Lebensfähigkeit des ungeborenen Menschen geht. Das finde ich wirklich interessant, weil die Frage der Lebensfähigkeit, also wenn man das überhaupt als Kategorie akzeptiert, weil es gibt natürlich auch Menschen, die nicht eigenständig lebensfähig sind, die von anderen Menschen, von Maschinen oder dergleichen abhängig sind. Natürlich ist auch der medizinische Fortschritt dafür entscheidend, ab wann jemand lebensfähig ist. Und wenn Sie sehen, dass ab der 22. Schwangerschaftswoche lebenserhaltende, lebensrettende Maßnahmen zwingend notwendig sind, dann wird doch deutlich, dass das eine ganz, ganz dünne Argumentationsschicht ist, auf der man sich da bewegt. Mich überzeugt es jedenfalls nicht, das muss ich offen sagen.
Das vermutete ich in der Tat. Wir können gleich nochmal draufschauen nach den nächsten Nachrichten, die wir jetzt gleich hören werden. Warum aber die Gegenseite, in dem Fall die Kommission, sagt, das, was jetzt ist, hat ja vor den Gerichten gar keinen Bestand. Und ich kann Ihnen schon Diana Völz aus Graal-Müritz ankündigen, die wir auch gleich hören werden. Denn noch sind ein paar Plätze frei unter der 08000441777. Wir sprechen über den bestehenden Begriff 2018 im Strafgesetzbuch, der den Schwangerschaftsabbruch regelt, und fragen, kann, muss, sollte da was anders kommen? Oder ist das, was wir da gefunden haben in der Gesellschaft in den 90er Jahren, eigentlich mittlerweile auch etwas, mit dem man gut weiterleben könnte? Rufen Sie gerne an. Kurz nach den Nachrichten geht's weiter.
NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.31 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Gipfel in Brüssel darüber beraten, wie sie die Wirtschaft in der Europäischen Union wettbewerbsfähiger machen können. Laut einer gemeinsamen Erklärung soll es unter anderem neue Regeln für die Finanzmärkte geben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katrin Schierwagen.
Das Schlüsselwort heißt Kapitalmarktunion. Dabei geht es darum, bürokratische Hürden zwischen den EU-Staaten abzubauen und Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, sich Geld zu beschaffen. Die EU hofft, dass damit künftig auch ausländische Firmen mehr in Europa investieren. Der Hintergrund: Brüssel sieht sich zunehmender Konkurrenz vor allem aus den USA und China ausgesetzt. Viele befürchten, dass europäische Firmen den Anschluss verlieren könnten. Die Gipfelteilnehmer beschlossen außerdem, die Sanktionen gegen den Iran auszuweiten.
Die Flutkatastrophe an der Ahr vor 3 Jahren hat für den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz kündigte an, die Ermittlungen einzustellen. Gleiches gilt für den Leiter des Krisenstabs. Zwar seien gravierende Mängel beim Krisenmanagement ans Licht gekommen, dies habe aber nicht für eine Anklage ausgereicht. Lastwagen mit Hilfsgütern für die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens haben nach Angaben des Welternährungsprogramms erstmals seit Kriegsbeginn den neu von Israel geöffneten Grenzübergang Eretz passiert. Drei Konvois mit Lebensmitteln für rund 80.000 Menschen hätten den Übergang diese Woche benutzt, teilte die Organisation mit. Insgesamt seien es 25 Lkw gewesen. Israel hatte Anfang April angekündigt, den Grenzübergang zu öffnen. Dadurch soll die Versorgung der Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen leichter werden. Nach dem Großbrand in der alten Börse in Kopenhagen ist die Fassade des historischen Gebäudes teilweise eingestürzt. Die Wände brachen trotz Stabilisierung zusammen. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Die Hälfte des 400 Jahre alten Gebäudes war bei einem Feuer am Dienstag ausgebrannt. Nur die äußere Wand war stehen geblieben. Die Einsatzkräfte hatten versucht, sie mit Hilfe von Containern zu sichern, ohne Erfolg. Man habe nicht rechtzeitig geschafft, die Wände an den aufgestellten Containern zu verankern, hieß es. Verletzt wurde bei dem Einsturz nach ersten Angaben niemand. Man müsse nun endgültig von der Börse als einer Ruine sprechen, sagte der Einsatzleiter. Die alte Börse galt als eines der Wahrzeichen der Stadt.
Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht einzelne Schauer, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen dichte Wolken, häufig Schauer, 7 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Sonnabend heiter bis wolkig, gebietsweise Schauer, 7 bis 11 Grad. Und am Sonntag wechselnd bewölkt, hier und da Schauer bei 7 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Ein Expertenbericht hat die Diskussion über eine Reform des Strafrechtsparagrafen 218 neu angefacht. Muss die gesetzliche Grundlage für Schwangerschaftsabbrüche geändert werden? Das haben wir uns auch zum Thema genommen bis heute 22 Uhr und versuchen das ohne Schaum vor dem Mund, sondern auch mit vielen vielleicht Hintergrundinformationen, die man dann auch für die kommende Diskussion, die vielleicht auf uns in den nächsten Wochen und Monaten zukommen könnte, ein bisschen brauchen kann. Das ist die Redezeit. Mein Name ist Nina Zimmermann. Sie hören vermutlich Dr. Steffen Augsberg im Hintergrund husten, ohne ihm das zuschieben zu wollen. Er ist Rechtswissenschaftler an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ein Willkommen nochmal an Sie. Zur letzten Runde heute Abend zugeschaltet ist Thorsten Frey. Er ist Politiker, er ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Doris Scharell ist mir gegenüber. Sie kommt mit der Expertise der Gynäkologin zu uns ins Studio und ist auch Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein. Wir haben kurz vor den Nachrichten noch einen Punkt gehabt, da hat der Herr Frey kritisiert oder gesagt, er findet schon interessant, welche Indikationen oder auch Wochen angegeben werden in dem Kommissionsvorschlag. Nämlich 12. Woche ist noch okay, kannst du einfach so machen, brauchst du keine große Beratung, ist legal ein Schwangerschaftsabbruch. Darüber hinaus müssen wir dann natürlich, müsste der Gesetzgeber gucken, wie man es genau regelt. Diese Zahl, 12 Wochen, die ja immer wieder, wenn man auch beim Gynäkologen schon mal war, immer ins Spiel kommt. Warum ist die nicht aus der Luft gegriffen? Was passiert da?
Also erstmal haben wir diese Zeitangabe ja sowieso schon im Paragraph 218 und das ist dann da die 12. Woche, aber die juristisch 12. Woche. Da wird ab Konzeption, also ab Befruchtung oder eben halt Geschlechtsverkehr, also Konzeption auch gerechnet. Und das ist unsere medizinisch 14. Schwangerschaftswoche. Weil wir rechnen ja in Europa mit dem ersten Tag der letzten Regelblutung. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Kommission dann auch diese Zeiten genommen hat, um das Ganze dann auch für diesen Bericht zu fixieren. Und es gibt dann so eine ungefähre Zeitangabe dann für die erste Phase der Schwangerschaft. Das ist im Prinzip die Embryonalphase. Also dann ist es, wie schon gesagt wurde, auch ein Embryo vom Zellhaufen bis zu eben halt einem nachweisbaren kleinen Menschen. Und zwischendrin macht dann dieser Embryo sämtliche Entwicklungsschritte eines Wirbeltieres auch durch. Also von Schwänzchen und Kiemenplatten und allem drum und dran. Und dann beginnt die Fetalphase.
Und ich kann das insofern eingrenzen, die Kommission, die der Bundesregierung jetzt einen ersten Vorschlag gemacht hat, die sagt, diese Grenze liegt den Expertinnen zufolge ungefähr in der 22. Woche seit Beginn der letzten Menstruation. Welche Regelung in den Wochen zwischen Früh- und Spätphase gelten soll, würde dem Gesetzgeber dann wieder obliegen. Ja. Das vielleicht mal als Eingrenzung. Diana Völz hatte ich schon angekündigt aus Graal-Müritz, hat den Telefonhörer in die Hand genommen, was man ja manchmal selten macht, 08044-1777 und landet hier im Studio. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Jetzt mussten Sie ein bisschen warten. Ich entschuldige mich erstmal dafür. Sie nehmen nämlich durchaus Bezug auf was schon in der vorigen halben Stunde lief wahrscheinlich.
Ja, das ist korrekt, genau. Vielen Dank, dass ich trotzdem da sein kann. Nein, ich wollte mich beziehen auf die Hörerin aus Hamburg, die Versorgungslage im Süden angesprochen hat. Und ich rufe zwar jetzt von der Ostsee an, habe aber lange in Trier gelebt. Da ist es nämlich so, im bischöflichen Trier gibt es gar keine Möglichkeit zum Beispiel abzutreiben. Da muss man ins Saarland fahren, wenn man das möchte. Und deswegen wollte ich da die Ablehnung der Kausalität zwischen sozusagen der Kriminalisierung der Frauen und der Versorgungslage im Süden, dass die so global von fast jedem im Studio jetzt abgelehnt wurde, da wollte ich nochmal widersprechen, denn die Ärzte und Patienten, die wissen ja nicht, was jetzt der Unterschied juristisch gesehen zwischen dem Tatbestand etc. ist, sondern für sie ist ja erstmal nur das Problem da, es ist ein Tatbestand und dann setze ich mich vielleicht auch damit weiter gar nicht auseinander oder die Kirche hat noch immer so einen Einfluss, dass es nicht zugelassen wird. Ne? Das mal dahin. Das Problem, was ich da sehe, ist einfach, wenn der Straftatbestand wegfallen würde und die Frauen das nicht heimlich im Dunkeln machen müssten und sozusagen das auch öffentlich in ihren Familien thematisierten könnten, dass man dann vielleicht dahin kommt, dass auch Hilfsangebote in der Familie gefunden werden, im Freundeskreis, in der Gesellschaft, das breit akzeptiert wird und man damit vielleicht auch eine andere Situation schaffen könnte und einige der Frauen sich vielleicht dafür entscheiden würden, das könnte dann auch nicht abzutreiben. Das wollte ich nochmal beisteuern.
Vielen Dank, Frau Völz. Das eine werde ich gleich nochmal nachfragen. Wir haben ja einfach nur festgehalten, dass im Bundesland da grundsätzlich eine Versorgung gewährleistet werden muss. Vielleicht können wir gleich über die Ausgestaltung noch sprechen. Würde noch die E-Mail von Beate Dahmann daran hängen aus Buchholz. Sehr geehrte Damen und Herren, Abtreibung hat es immer gegeben und es wird sie immer geben. Ausschlaggebend ist, unter welchen Bedingungen sie stattfinden. Keine einzige Frau geht zu einem Abtreibungstermin wie zu einem Friseurbesuch. Es ist eine sehr lange, sehr schwierige Gewissensentscheidung, mit der man sein Leben lang klarkommen muss. Unbedingt gehört endlich der 218 abgeschafft und eine würdigere Lösung muss her. Nie im Leben werde ich das Erscheinen des befreienden Sternartikels "Wir haben abgetrieben" vergessen, der dem scheinheiligen moralisierenden allgemeinen Volksempfinden ein Ende machte. Und da schließe ich eben nochmal an Frau Völz gerade an, die sagte, dann kann man vielleicht auch offener drüber reden. Das lassen wir jetzt mal so im Raum, weil das wird schwer zu beantworten sein. Frau Scharell, diese Kritik, dass eben dann doch nicht überall die richtige Versorgung ist, das ist fern von Ihrem Bundesland, aber diese blinden Flecken gibt es?
Die gibt es. Und es ist natürlich so, dass eigentlich im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt wird, dass die Länder sich um ausreichend ambulante und stationäre Möglichkeiten, einen Schwangerschaftsabbruch auch durchführen zu lassen, auch kümmern müssen. Das ist genau dasselbe wie mit den Beratungsstellen, also eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Auch die werden eben halt vom Land geregelt. Und da gibt es auch eben eine Genehmigung, dass sie eben halt im Sinne eben halt einer offenen Beratung auch Schwangere im Konflikt auch beraten dürfen. Und das ist natürlich auch so, dass das in den Bundesländern unterschiedlich umgesetzt wird.
Also in Rheinland-Pfalz scheint man danach arbeiten zu müssen.
In jedem Fall gibt es in einigen Bundesländern auch einen einen Abbruchtourismus. Also wenn Sie jetzt nach Bayern gehen, früher als ich noch in der Nähe von Hamburg auch gearbeitet habe, hatten wir regelmäßig dann auch Frauen aus Bayern, die dann nach Hamburg geflogen sind oder gefahren sind, um dort einen Schwangerschaftsabbruch auch zu machen. Jetzt fahren sie nach Thüringen. Ja, also das ist schon, und der entsprechende Landesvorsitzende, der jetzt im Ruhestand ist, der war auch stolz darauf, dass die Rate der Schwangerschaftsabbrüche in Bayern denn so niedrig ist. In Wirklichkeit war das eine Verschleierung und ich kann den Kollegen da in München gut verstehen, der jetzt dann sich bereit erklärt hat, dann die im Großteil auch an Schwangerschaftsabbrüchen durchzuführen. Aber es gibt da auch neue Bestrebungen. Ich weiß von der von der stellvertretenden Landesvorsitzenden, dass sich da viele Kolleginnen und Kollegen jetzt auch um die Genehmigung für das für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch auch kümmern und das auch durch umsetzen wollen.
Bevor ich unsere nächste Hörerin, Frau Pudel aus Bielefeld, dazu hole hier in die Redezeit, möchte ich einen Punkt noch mit Herrn Augsberg gerne mal besprechen. Die Expertin dieser einberufenen Kommission, die nicht der Ethikrat waren, also auch nicht Sie, diese Expertin empfehlen, die Abtreibung künftig in ersten 12 Schwangerschaftswochen grundsätzlich zu erlauben. Ein generelles Verbot, so heißt es da, der Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft sei nicht haltbar. Die aktuellen Regeln, und da möchte ich nochmal nachhaken, die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch sagen die Expertinnen, die sich da über ein Jahr getroffen haben, hielten einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht stand. Wie schätzen Sie das denn ein?
Also Herr Frey hat ja schon eben ganz höflich angedeutet, dass man sich eben auch seine Experten selbst sucht, so auch hier, und dass dann natürlich auch das Ergebnis relativ erwartbar ist. Also insofern, Sie kennen das, zwei Juristen, drei Meinungen, das kann man alles auch ganz anders sehen. Das sagt die Kommission teilweise ja selbst, sie geht ja so ein bisschen die unterschiedlichen Auffassungen durch, stellt die so einander gegenüber, entscheidet sich dann aber im Ergebnis eben für eine Position, die nicht die des Bundesverfassungsgerichts ist, und sagt, das ist das, was heute gewissermaßen aus unserer Sicht die verfassungsrechtliche Position ist. Und dann wird das noch europarechtlich und völkerrechtlich ein bisschen unterfüttert.
Aber das ist ja dünnes Eis, oder?
Die Lage sehr vage ist. Also das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also es ist eine Debatte, die geführt werden muss, die auch verfassungsrechtlich natürlich umstritten ist. Die Frage, ab wann der Schutz des Lebensrechts einsetzt, ist eine ausgesprochen schwierige, weil wir einfach nicht eindeutig das sagen können, weil irgendwie alles willkürlich ist, weil ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein Prozess beginnt, der tatsächlich dann zur Geburt führt und damit zum Menschen, wie wir uns den so klassisch vorstellen. Aber jeder Zeitpunkt dazwischen zu sagen, ab jetzt gibt's Rechte oder ab jetzt gibt's ein bisschen Rechte, ist in gewisser Weise willkürlich. Und die verfassungsgerichtliche Position ist dann sehr inklusiv, sehr auf den Schutz der Verletzlichkeit ausgerichtet und sagt, dann schieben wir das doch ganz nach vorne und sagen, im Zweifel für das Leben. Das kann man zeitgeistig ablehnen, aber das ist eigentlich eine aus grundrechtlicher Sicht sehr liberale, sehr, sehr schutzerweiternde Position, die dann aber natürlich in der konkreten Konfliktsituation auch Probleme erzeugt.
Wir können ja gleich in der letzten Viertelstunde vielleicht nochmal einordnen, wie diese Debatte jetzt mit uns in der Gesellschaft gerade weitergehen kann, wie gut die uns auch vielleicht tut. Vorher würde ich gerne noch kurz dazu sagen, dass diese Expertenkommission ein Jahr getagt hat. Und ich glaube, wenn man sich dann etwas gleicht in den Meinungen, dann kann der Prozess eben auch in einem Jahr passieren. Der Ethikrat hätte vermutlich dann auch ein bisschen länger gebraucht als diese Expertenempfehlung.
Wir sind eigentlich gar nicht so langsam. Das weiß ich nicht.
Das Image ist schlechter, weil Sie so viel nachdenken müssen.
Das ist ein anderes Gremium. Und die Bundesregierung hätte auch den Ethikrat beauftragen können. Das wäre grundsätzlich gegangen. Sie hat sich für einen anderen Weg entschieden. Das ist völlig, völlig legitim.
Claudia Pudel ruft uns aus Bielefeld an. Schönen guten Abend, Frau Pudel. Sie haben, glaube ich, jetzt mittlerweile so eine der letzten Sprachpositionen. 08000441777. Vielleicht schaffen wir noch wen, aber Sie auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich auf jeden Fall noch drangekommen bin, weil ich höre schon die ganze Zeit zu. Und was mir von Anfang an schon quasi mir in den Kopf gekommen ist und mir, das hat jetzt aber einer der Herren schon angesprochen, die Namen weiß ich leider nicht, ist vor allem der Punkt, welche Bedingungen stellt denn unsere Gesellschaft zur Verfügung für Kinder, die dann geboren werden und womöglich für Kinder, die geboren werden würden in prekären Situationen. Was gibt es da für Unterstützung? Und solange da, finde ich, nicht eine adäquate Unterstützung da ist, gerade auch dann, wenn womöglich dann nachher jemand alleinerziehend ist, darf man sich bestimmt nicht gegen Schwangerschaftsabbruch aussprechen. Das, finde ich, ist eine totale Schräglage, die überhaupt nicht zusammenpasst. Also da sehe ich die gesamte Gesellschaft auch gefordert.
Vielen Dank, Frau Pudel. Das ist ein Statement, das in einigen Mails nochmal so reinkommt, dass die unterschiedlichen Gründe eines Schwangerschaftsabbruchs führen hier auch unsere Hörerinnen und Hörer an. Auch einfach, dass man vielleicht schlichtweg keine Mutter sein will. Aber das ist einem auch das waren auch einige Mails, die das skizziert haben,
rechts in der Schnelle, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das so finde, aber das eine Frau schrieb, naja, du wirst als gut gebildete Frau erstmal einen ordentlichen Wirtschaftseinbruch hinnehmen müssen und auch das führt dich vielleicht so dazu, nochmal umzuüberlegen. Vielen Dank, Frau Pudel. Eine Frage noch, wir haben ganz viel über Beratung auch eingangs gesprochen. Die wichtig sind, das haben alle hier in der Runde unterstrichen, die haben auch, egal was es für eine Regelung gibt, diese Beratung, dieses nicht alleine gelassen werden, ist ein ganz wichtiger Teil, weil das so eine immens wichtige Entscheidung ist. Nicht nur für das ungeborene Kind, sondern eben auch für die Frau. Wie ist denn da so eine Qualitätssicherung eigentlich aktuell, Frau Scharell? Kann man sagen, dass, egal in welchem Bundesland ich unterwegs bin, eigentlich eine ziemlich ähnliche Beratung, eine ergebnisoffene, gute Beratung bekomme?
Das kann man voraussetzen. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, unterschiedliche Qualität gibt, das muss man auch voraussetzen. Aber das wird eben auch bundesweit im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt. Und da ist eben die nicht eben nur die Einrichtung zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches auch genehmigungspflichtig, sondern eben halt auch die Einrichtung zur Durchführung der Schwangerschaftskonfliktberatung genehmigungspflichtig und auch noch gebunden an eine dreijährige oder ein dreijähriges Intervall hinsichtlich Fortbildung und Erneuerung dann auch der Genehmigung. Und einige Bundesländer haben dann auch eine wirklich gute Vernetzung auch in die oberste Landesbehörde. In unserem Bundesland ist es eben halt auch das Ministerium. Und wir haben regelmäßig, also alle halbe Jahre auch ein Treffen, Umsetzung Schwangerschaftskonfliktgesetz, wo eben die Beratungsstellen auch über ihre Sorgen berichten, wo finanzielle Probleme besprochen werden und wo es eben halt auch darum geht, wo neue Beratungsfelder eigentlich, die auch dann zur Schwangerschaftskonfliktberatung gehören, dann auch notwendig aktiviert werden müssen. Und das ist nämlich dann dieses Danach. Mhm. Wie komme ich zurecht mit dem Schwangerschaftsabbruch? Auch da gibt das Schwangerschaftskonfliktgesetz die Hilfestellung dann weiter. Und wenn man wirklich dann in die Situation kommt, dass man sagt, okay, ich trage das Kind auch aus, auch dafür ist es dann diese Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, die einem dann Unterstützung gibt, also nicht nur für das Kind, was dann ausgetragen wird, sondern eben halt auch für die anderen Kinder, die dann in der Familie sind. Und dann dürfen wir natürlich die frühen Hilfen nicht vergessen.
Am Ende ist ja auch die Aussage dann, dass in der Theorie die Frau nicht allein gelassen wird auf diesem Weg erstmal. Wir sprechen über Paragraph 218, die einst gefundenen Kompromisse aus den 1990er Jahren stehen in Frage durch diesen Entwurf, diese Idee einer Kommission, mit dem sich die Bundesregierung jetzt auseinandersetzen wird, ob das überhaupt noch in dieser Legislatur stattfinden wird, da auch erstmal dahingesagt. Und wir fragen, ist das ein Eingriff in die Selbstbestimmung dieser Paragraph oder kann er auch weg, wirklich so wie die Kommission das ja auch sagt, die das legalisieren will, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen. Frau Maike Messerschmidt aus Lauenburg hat uns auf ndr.de/jedezeit gemailt und sie schreibt, Paragraph 218 hätte mindestens schon vor 40 Jahren abgeschafft werden sollen. Wenn Männer die Kinder bekommen müssten, hätten es solche Paragraphen gar nicht erst gegeben. Und Lilly Loreux aus Hürth schreibt, es ist ab dem Moment der Zeugung ein Leben. Wer das nicht will, kann doppelt und dreifach verhüten. Einmal eine Zwischenfrage an Thorsten Frey an dieser Stelle, CSU-Politiker und Bundestagsabgeordneter bei uns in der Runde. Wenn es mit diesem Kompromissbericht oder Kommissionsbericht an die Bundesregierung eine erweiterte Debatte hier in der Gesellschaft gibt, wir machen vielleicht schon ein bisschen den Anfang, dann trägt es ein bisschen weitere Kreise, machen Sie bei der Union dann auch diese Diskussion auf, wann Leben beginnt? Würden Sie an Fristenregelungen ruckeln? Wie weit geht dann so eine Debatte, wenn man die Box jetzt öffnet?
Also zunächst einmal, ich hatte das ja zum Ausdruck gebracht, bin ich der Auffassung, dass es gerade falsch ist, dass man einen neuen gesellschaftlichen Großkonflikt riskiert. Ich finde, die Regelung, die wir jetzt im Gesetz haben, ist eine gute. Es ist tatsächlich auch so, dass das ja in der Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt hat. Anders als die eine Hörerin gesagt hat, ist es ja nicht so, dass man so etwas geheim machen müsste. Es gibt Beratungsmöglichkeiten. Man kann zu seiner Entscheidung stehen. Und wer das nicht tut, der macht es nicht aufgrund der gesetzlichen Regelungen in Deutschland, sondern der macht es aufgrund einer ganz persönlichen Lebenssituation oder der Situation im Umfeld. Das muss man, glaube ich, sagen. Es ist ja auch angeführt worden, die Rolle der Kirche. Das ist ja keine gesetzliche Regelung, sondern wenn jemandem die Position der katholischen Kirche oder der EKD wichtig ist, dann wird er sich daran orientieren, aber es ist eine persönliche Entscheidung, ob man das tut oder nicht. Ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden. Und deswegen, ich will es offen sagen, ich sehe hier keinen Handlungsbedarf. Das dürfte auch für die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion gelten, übrigens unabhängig davon, ob sie Frauen oder Männer sind. Wir sind da relativ klar, auch was die Frage des Beginns des Lebens anbelangt. Und um vielleicht nochmal an Herrn Augsberg anzuknüpfen, mir ist es wirklich schleierhaft, wie die Kommission Europa und völkerrechtliche Normen hier in Ansatz bringen kann. Ich sehe keine Europa- und völkerrechtlichen Normen, die hier in irgendeiner Weise eine bestimmte Regelung ermöglichen oder verunmöglichen. Und was die verfassungsrechtliche Lage anbelangt, ist es eben so, dass der Vorschlag der Kommission entgegen, also 180 Grad entgegen der aktuellen Verfassungsrechtsprechung ist. Das heißt nicht, dass die immer so bleibt. Das ist vollkommen richtig. Aber zunächst einmal ist es so, und deshalb muss man schon davon ausgehen, dass wenn man eine andere Regelung findet, dass die dann selbstverständlich auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden muss. Denn das Verfassungsgericht müsste seine Rechtsprechung um 180 Grad ändern.
Und das, wenn ich das richtig antizipiere, würden Sie ja dann auch im Fall der Fälle mit einem Weg nach Karlsruhe wieder auf den Weg bringen. Die katholische Kirche war kurz angesprochen. Vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken heißt es auch, dass man das war einen deutlichen politischen Fehler, gerade der Ampelregierung hält hier an einer Situation, Zitat, wo es wirklich keine Not gab, ein Gesetz zu ändern, das lange Frieden in der Gesellschaft zu dieser Thematik hergestellt hat. Und diesen Faden der Kirchen können wir nach Flensburg noch einmal kurz weiterspinnen. Und denn die letzte Hörerin der heutigen Redezeit ist dran, Uta Weising. Guten Abend, Frau Weising.
Ja, guten Abend, mein Name ist Uta Weising. Ich bin am Apparat, ja.
Ja, Sie sind Gleichstellungsbeauftragte in Flensburg und haben die Sendung gerade ein bisschen verfolgt. Was ist denn noch Ihr Gedanke da?
Ja, wir haben in Flensburg eben eine ganz besondere Situation. Wir haben das erlebt, dass in 2019 zwei Krankenhäuser fusioniert oder ihre Fusionierung bekannt gegeben haben. Ein katholisches und ein evangelisches Krankenhaus. Und Bedingung dieser Fusion war, dass dann in einem neuen Krankenhaus, das dann gemeinsam betrieben werden soll, keine Abbrüche mehr stattfinden dürfen. Und Flensburg ist ja bekannt als eine sehr liberale Stadt. Wir haben eigentlich einen ganz, ganz geringen Anteil katholischer Bevölkerung. Und jetzt haben wir die Situation, dass eine katholische kleine Minderheit die große Mehrheit dominiert und bestimmt, was in diesem neuen Krankenhaus geschehen darf und was nicht.
Das ist ja auch das Bundesland, mit dem sich Frau Scharell befasst, Gynäkologin und eben Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Ärzte. Macht das dann automatisch ein Problem in ihrer Austarierung, es gibt ja einige dieser Fusionierungen gerade, auch in Schleswig-Holstein, viele Krankenhäuser, die gucken, wo sie bleiben und dann eben dann ein katholischer Träger drauf geht?
Und es gibt natürlich auch weitere Kliniken, zum Beispiel die Unikliniken, die auch keine Schwangerschaftsabbrüche machen, nur eben halt bei medizinischer Indikation. Und man kann auch niemanden zwingen, jetzt einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Und wenn das von der Krankenhausleitung oder von einem Krankenhausträger tatsächlich eben halt aus diesen schon benannten Bedingungen dann abgelehnt wird, dann kann man auch wenig machen. Wenn man sich aber die Statistik anguckt, dann sind nur die wenigsten Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein auch stationär. Das heißt also, die ambulante Versorgung macht dann wirklich auch 60% aus, also in den Praxen. Und dann gibt es eben halt einige ambulante Operationszentren und die machen dann den Rest.
Umso wichtiger ist aber, wenn ich dann nochmal den Faden von Ihnen nehme, dass man in Zukunft, wenn es so ein bisschen die Boomer-Generation der Ärzte in Rente gehen, die jüngeren Ärzte nachkommen, die eben keine ambulanten Versorgungszentren da mehr sein wollen, dass man die dann vielleicht rechtlich, aber das wäre ein Nachbesserungswille dann, nachbessern muss, dass die Schwangerschaftsabbrüche auch medikamentös leichter vornehmen können, oder?
Genau, genau. Und da sind wir eben halt, und da kann ich auch nur für mein Bundesland sprechen, dann seit ungefähr 3 Jahren dabei. Wir haben schon prospektiv gesehen, dass dieser Generationswechsel da auch eine Versorgungsnotlage auch bringt und suchen natürlich jetzt auch nach jungen Kolleginnen, die medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche machen. Das müssen ja nicht alle immer alles machen, sondern das reicht ja auch, wenn man dann sagt, man möchte medikamentösen Schwangerschaftsabbruch machen. Wir schaffen da die Voraussetzungen, die vom Land und eben halt von der Kassenärztlichen Vereinigung auch unterstützt werden. Und auch in diesem Jahr wird es uns gelingen. Und der Feedback aus den Umfragen, die wir gemacht haben bei den Ärztinnen und Ärzten, das sind ungefähr 55 Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, okay, wenn es dann so ist, dass die und die Voraussetzungen wegfallen, dann machen wir auch medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche.
Dann danke nochmal für diesen Ausblick. Ich habe noch eine Nachricht, sehr persönlich, von Marlies Lönnies-Walter aus Hamburg, die schreibt, ich habe auf Anraten der Ärzte mein schwerbehindertes Kind offener Bauch noch in der 19. Woche abtreiben lassen und mein Leben lang darunter gelitten. Im Nachhinein wäre auch eine natürliche Geburt mit einem toten Kind für mein Seelenleben besser gewesen. Aber ich finde Beratung wichtig. Ich finde Legalisierung früher Abtreibung gut. Ich finde allerdings, dass 12 Wochen ein zu langer Zeitraum ist. Eine Entscheidung in den ersten 10 Wochen wäre ohne Beratung vielleicht okay, aber zwischen der 10. und 14. wirklich nur noch mit ausführlicher Beratung. Danke auch nochmal für so eine persönliche Nachricht an dieser Stelle und komme damit eigentlich auch schon einfach zu diesem Ende einer Redezeit, die davon geprägt war, nachdenklich zu sein, aber auch juristisch und medizinisch genau noch einmal hinzuschauen. Kurz vor 10, wir kommen zum Schluss. Wir haben gefragt, gehört Paragraph 218 auf den Prüfstand? Dem haben wir uns von ganz unterschiedlichen Seiten genähert. Und ich bedanke mich bei Doris Scharell, Gynäkologin und auch Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte und Ärztin Schleswig-Holstein. Einen schönen Gruß auch zu den beiden Herren, die zugeschaltet waren. Professor Steffen Augsberg, Rechtswissenschaftler an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Danke für Ihre Expertise und auch ein Danke für Ihre Zeit, Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir ahnen, dass die Tage auch immer wieder in Berlin sehr lange sind. Guten Abend, Herr Frey. Und allgemein, falls Ihnen das in der Runde gefehlt hat, ist es ja auch eine Redezeit. Und das heißt, Sie können sich gerne einschalten. Das macht diese Sendung aus. Darauf freuen wir uns dann einfach ab kommenden Dienstag wieder. Da senden wir die Redezeit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann vielleicht auch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Hier geht es bei uns gleich weiter mit der Infonacht. Wir begleiten Sie dann bis morgen früh um 6, wenn Sie mögen. Ich bin Jana Zimmermann. Danke an das Team für Radio, für Video. Und Sie finden uns natürlich als Podcast und als Videostream online auf ndr.de/redezeit. Guten Abend, gute Nacht.